Ein ganz herzliches Servus hier zu dieser neuen Podcast-Folge. Das ist die erste Podcast-Folge, die ich im Jahr 2025 aufnehme. Und ganz kurz vorweg, nimm dir was zu trinken, Kopfhörer auf die Ohren und ja, lausche diesem wunderbaren Gespräch, was ich mit Stefanie Klein führen durfte. Und es ist ein tiefgründiges Gespräch geworden über Scham, Schuld, unsere Mutterrolle, Beziehung, Sexualität, das Schulsystem, die Coaching-Bubble. Also ein bunt gemischtes Buffet. Du nimmst dir das, was du brauchst, was dich anspringt. Und selbst wenn du jetzt auch noch nicht dich mit diesem Thema Human Design, Gene Keys, Astrologie beschäftigst, kannst du, wenn du danach tiefer eintauchen willst, auf jeden Fall zu Stefanie aufs Profil hüpfen. Die teilt da ganz, ganz viele Dinge dazu. Und Stefanie steht für mich so wie keine andere. Also ich kenne sehr wenig Menschen, die so authentisch ihren Weg gehen, die so authentisch auch die Menschen damit mitnehmen. Sie ist eine absolute Expertin für mich rund um das Thema Nervensystem. Und eben im Human Design hat sie mir die Augen geöffnet zum Thema fünfte Linie. Ja, also wenn du da schon ein bisschen tiefer drin bist, dann sagt dir das vielleicht was. Aber ja, lausche diesem wunderbaren Gespräch. Ich verlinke dir ihre Infos, alles in den Shownotes unter dem Podcast. Und jetzt freue ich mich, dieses Gespräch mit dir zu teilen. Wie geht's mir? Ich habe gerade keine eindeutige Antwort drauf. Weißt, es ist so wellig, ne, so hoch, runter. Und im Endeffekt geht es ja auch nur darum, alles, was da ist, gerade annehmen zu können. Und nicht in diesen krassen Widerstand zu gehen. Ja, auch wenn es um Scham, Schuld, was auch immer geht.
Das ist ja eigentlich schon der Schlüssel. Du hast dieser Widerstand. Ne?
Ja.
Ja. Hast du schon beobachtet, wann du dich schämst?
Ja, also Gottes Willen, also Scham und Schuld, ich habe das jetzt wirklich, so 2024 war mein Jahr, wo nochmal diese ganze Kacke hochgekommen ist, wo ich eigentlich gedacht habe, hey, habe ich doch schon tausendmal angeguckt. Und ich habe super, super viel reflektiert und Scham und Schuld ist, also das ist schon immer ein Thema, das ist schon immer, schon von Kindheit an, ne, dass ich dieses Gefühl von Scham, ne, anders zu sein, nicht dazu zu gehören. Und bei mir ist es eher, also ich habe so ein paar sehr, sehr spannende Verhaltensmuster. Also ich bin gern jemand, und das sage ich auch als Coach, und das trauen sich auch die wenigsten, also ich gucke gerne manchmal Themen nicht an. Ich schiebe sie auf die Seite und ich wiederhole ganz oft dieses Muster von, okay, ich gucke Dinge erst an, wenn es so kurz vorm Explodieren ist. Und das ist so ein Thema, wo bei mir immer die Scham hochkommt, weil ich mich einfach ja dafür schäme, dieses Muster nicht durchbrechen zu können, obwohl ich ja so viel an mir arbeite, so weißt, obwohl ich selber Coach bin, tausend Ausbildungen. Also da ist so ein bisschen diese Scham da. Ich finde, Social Media ist ein krasses Thema, wo du mit Scham konfrontiert wirst, ne? Dieses schäm dich für, du bist nicht die perfekte Mutter, du erreichst nicht die Millionenleichtigkeit. Also da kommt, finde ich, auch Scham hoch, wobei viele, glaube ich, das nicht mit Scham assoziieren, also nicht bewusst sagen, hey, das ist Scham, aber ich finde, es ist Scham. Und auch ganz spannend, obwohl ich jetzt dann im März 37 werde, in meiner Partnerschaft ist auch manchmal noch dieses Schamgefühl da zum Thema Sexualität. Also das ist auch was, wo ich so weiß. Also da ist auch, das kommt spannenderweise auch von, glaube ich, so von meiner Mama, weil die auch nie wirklich so offen mit diesem Thema umgegangen ist. Also da ist Scham in jedem Lebensbereich, kenne ich. Und ja, also es springt quasi jeden Tag mir entgegen, dieses Thema.
Ich finde, du hast das ja schon wundervoll so aufgedröselt, was es so für Ebenen gibt. Ne? Weil im Endeffekt inkarnierst du als Projektorin mit dem Profil 3.5. So. Und egal, was deine Eltern tun oder nicht tun, das lassen wir mal so beiseite gestellt, ist dieses Thema da. Deine Seele hat sich ja entschieden, du kommst in dieses Leben mit den Themen Scham und Schuld. könnte man jetzt mal sagen, was soll denn der Scheiß eigentlich? Ja? Aber das ist so die Aufgabe, das ist so ich mag ja mittlerweile Schattenfrequenz auch nicht mehr, aber muss man noch ein besseres Wort überlegen. Es ist da. Und dann gibt es die Ebene, und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Generationen wir da zurückdrehen müssen, wo sich irgendjemand gedacht hat, oh, mit dem Thema Scham und Schuld kann ich Menschen manipulieren, kann ich Menschen gefügig machen. Also von all diesen Themen, es gibt Ängste, ja. Es gibt ja so viele Themen und Sachen, die sich im ersten Moment mal nicht angenehm anfühlen. Aber irgendwann haben ein paar schlaue Köpfe entdeckt, mit Scham und Schuld kann man mit Menschen viel machen. So. Und ich finde, diese Ebene kann man mal einfach stehen lassen, dass es Menschen gibt, die mit diesen Themen inkarnieren und wo es einfach auch zu der Aufgabe gehört, dass ihr das in die Welt trägt. Weil ich finde, niemand kann mir so die Scham nehmen wie eine dritte Linie zum Beispiel. Ja? Kann so, hey, es ist okay. Das ist okay. Es ist alles okay, so wie es gerade ist. Und diese Scham löst sich in Luft auf. Na, also das Thema Schuld ist finde ich, wieder ein anderes Thema. Aber das kann niemand so, finde ich, wie eine dritte Linie. Und das ist ja dieses Geschenk dahinter, weil du weißt genau, was es anfühlt. Und es ist okay zu sagen, ja. Und du musst es nicht stabil sein und du darfst dich jetzt auch schämen. Na, wir sagen ja immer, wir gehen ja immer in Widerstand. Es ist alles schlecht. Es ist Scham schlecht. Es ist Schuld schlecht. Es ist Angst schlecht. Es ist, also im Endeffekt, finde ich, kann man auch Scham übersetzen mit, ich bin nicht okay. Immer wenn ich glaube, dass ich nicht okay bin, schäme ich mich. Und dann gibt es ja die Bandbreite von A bis Z, was zum Beispiel Frauen glauben, warum sie nicht in Ordnung sind. Also eben das eine ist diese genetische Anlage, dass du dein Leben lang mit diesen Themen arbeiten darfst, auch einfach global gesehen wichtig für die Welt. Und das andere ist, ich habe zum Beispiel ganz wenig dritte Linien und schäme mich trotzdem für meine Angst. Schäme mich trotzdem dafür, dass ich dieses Thema XY noch nicht für mich geheilt habe. So, und das ist das, was die Gesellschaft mir auferlegt hat, dass ich ja nicht okay bin, also schäme ich mich.
Oh ja, total spannend, weil wenn man da einfach mal so drauf guckt, ne, dieses Angst, also ich habe eine ganz krasse Geschichte mit auch wieder hier krass, ne? Wie bewerten wir die Dinge? Wie ist unsere Sprache? Also das ist ja, finde ich, auch schon erstmal der erste Schritt, war es zumindest für mich, mich mit der Art zu beschäftigen, wie ich mich ausdrücke, wie ich durch meine Stimme und hier, ne, Kehle, unsere Stimme ist so, so machtvoll, damit manifestieren wir, damit bringen wir Dinge in die Realität. Also wenn ich schon bewerte von, ich habe eine ganz heftige Geschichte mit Angst, ja, dann ist es in meinem System, in meinem ganzen Körper, verhält sich das anders, wie wenn ich einfach sage, ja, okay, ich habe mit Angst auch meine Erfahrungen machen dürfen. Und das ist ja auch, also egal um welches Thema es geht, das ist ja auch das, was wir so gut beobachten können, was Social Media, was die Medien, was alles, was das mit uns macht. Wenn wir das lesen, wenn wir es hören, wenn wir uns damit berieseln, dann wird das Gefühl in unserem Körper, in unserem System so viel machtvoller, als es eigentlich ist. Ja, weil Angst ist ja im Endeffekt, wenn wir es mal runterbrechen, eine sehr, sehr sinnvolle Sache, die uns unser Körper, unser System schickt, weil es einfach so ein Alarmsystem ist und sagt, hey, da gibt's was, wo du drauf gucken darfst. Da gibt's vielleicht was, ob es jetzt im Außen ist oder im Innen. Und ja, es wird einfach viel zu wenig drüber gesprochen. Und es wird auch viel zu wenig, ich meine, du hast auch einen Sohn, einen 8-jährigen Sohn. Was haben wir denn als Kinder gehört zum Thema Angst? Ja, du brauchst keine Angst haben, ist doch nicht so schlimm. Ja, diese ganzen Sachen. Also ist doch logisch, dass wir im Erwachsenenalter denken, ja, Angst, hä, damit beschäftigt man sich nicht. Ja, also super spannend,
Ja.
dieses Thema, die Angst.
Angst ist nicht okay. Und da auch wieder, ne, diese Differenzierung, dass jeder Mensch mal mehr, mal weniger Angst hat, aber so wie Scham und Schuld zu 3.5 gehört, so ist die Angst halt von jeder ersten Linie, also speziell körperlich, ein Riesenthema, weil wir so ein, ich glaube, dass fast andere Menschen das als überproportional empfinden, dieses Bedürfnis nach Sicherheit. und sich nicht sicher zu fühlen körperlich einfach dann wieder so viel mit unserem Nervensystem macht. Und na, da könnte man eine extra Podcast-Folge drüber aufnehmen, aber das ist extrem, ich würde sagen, ausgeprägte Gefühl nach Sicherheit und dann die Ängste, die da hochkommen. Ja. Ja.
Und sich
Also
vor
ich habe
allem
mich
als
zum Beispiel
ja.
ist im Sommer, ne, also ja, es war so eine sehr, sehr harte Zeit für mich. Und als ich mich dann wirklich, ich habe mich dann für meinen Mann hingestellt und habe mich geschämt, weil ich ihm sagen musste, hey, ich glaube, ich habe eine Depression. Ich habe solche Ängste. Und dann, also das eigentliche Thema war die Angst und die Depression. Und drüber war diese kollektive Scham, dass ich das jetzt sagen muss, weil ich mich ja auch dafür schäme, dass ich als 5-1 nicht funktioniere. Kenne ich ja nicht. Ich funktioniere ja. Also es ist ja, es gibt so viele Schichten.
Und das
Ja.
ist so, so spannend, da mal drauf zu gucken. Also ich kenne das auch sehr, sehr gut. Dieses, ich bin auch schon so geprägt worden von meinen Eltern. Also man findet immer Lösungen. Ne? Es gibt immer optimistisch sein. Das ist ja eine sehr positive Eigenschaft. Dieses, okay, ich schaffe es, ich komme aus jedem Sumpf raus, aus jedem Tal raus. Und das ist aber auf der anderen Seite eben auch so immer dieses Gefühl von, hey, okay, ich kann es mir nicht erlauben, mal schwach zu sein. Ich kann es mir nicht erlauben, mal mir einzugestehen, dass ich Hilfe brauche, dass ich auch mal aktiv Hilfe einfordern darf. Und das ist auch so ein Thema, wo ich in meiner Partnerschaft, und ich glaube, dass das sehr, sehr viele kennen. Und das finde ich auch so witzig, dass sich das Gespräch gerade in diese Richtung entwickelt. Deswegen liebe ich es immer, ne, den Podcast auch im Flow aufzunehmen und nicht zu sagen, hier, wir haben den Leitfaden, weil es muss immer genau das raus, was rauskommt. Also wie ist es denn, ne, in der Partnerschaft, wenn wir uns das auch mehr anschauen? Ne, wir wollen uns ja von einem starken Mann, von einem starken Partner, wir wollen ja einen Mann, wo wir sagen, hey, ich will mich in deine Arme fallen lassen können. Ich will, dass da jemand da ist, dass ich dieses Gefühl auch von Sicherheit habe, ja, von ich gehe diesen Weg nicht alleine. Und zeitgleich kommt dann, finde ich, jetzt in unserer Gesellschaft, was ja auch sehr wichtig ist, dieses Thema hoch von, okay, wie gehe ich als Frau für mich los? Gleichberechtigung, ne, Feminismus, wobei ich finde, Feminismus ist auch, das ist mittlerweile für mich, hört sich das eher schon wie ein Schimpfwort an. So, buff, oder?
Ja.
Ja. Und das beißt sich ganz oft, ne? Also eine Beziehung, wo ich mir auf der einen Seite wünsche, ich kann mich fallen lassen und auf der anderen Seite bin ich so in diesem, okay, ich muss unabhängig sein, ich finanziell unabhängig, ne? Wenn wir Kinder kriegen, dann wie geht es? Wer ist für was zuständig? Und das passt irgendwie nicht zusammen. Und da müssen wir uns mal angucken, woher kommt denn das eigentlich? Woher kommt denn dieser krasse Wunsch nach Unabhängigkeit, nach ich muss es unbedingt alleine schaffen. Und wenn ich es dann nicht schaffe und mich dann an den liebsten Menschen, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn ich mit jemandem verheiratet bin, dann ist es ein Mensch, dem stehe ich sehr
Den
nahe,
ich
hoffentlich.
mag.
Genau, den mag ich. Und wenn ich es dann nicht schaffe, dann ist diese Hürde so krass groß, zu sagen, hey Schatz, ich brauche Hilfe. Ich schaffe es gerade nicht alleine. Und das ist doch. Das ist so witzig. Also das Leben ist witzig. Ja,
Ja.
krass. Ja.
Das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Ja, nehme ich. Und also ich würde sagen, der erste Schritt ist doch, das zu bemerken, oder? Also ich glaube, dass viele Menschen gar nicht bemerken, wenn sie sich schämen, wenn sie andere Menschen beschämen oder versuchen zu beschämen. Ich glaube, was wir schneller merken, ist, wenn wir selbst die Schuld für was geben, ne? Weil das ist dann meistens und nicht immer, aber ein bewussterer Prozess. Oder auch jemandem anderen die Schuld geben. Das ist ja auch so ganz interessant, was das passiert in der Gesellschaft. Aber ich glaube, dass es tatsächlich bei der Scham oft nicht bewusst ist. Ja, was, und ich glaube, da ist, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber was mache ich jetzt? Die Wahrnehmung. Und dann, okay, was liegt denn hinter der Scham? Oder? Also würdest du jetzt sagen, gerade weil ich das ja als, würdest du jetzt sagen, wenn du dich, wenn du, sei es dein Mann oder sei es eine Freundin oder irgendwo, wo du ein Coaching buchst, wenn du alles, was du in dir trägst, also wenn du alles nimmst, wofür du dich schämst oder mal geschämt hast und dich wirklich nackt mit deiner Scham hinstellst und du da sein darfst, es ist doch das Schönste und Heilendste, was es gibt. Oder?
Auf jeden Fall. Also, und das finde ich aber auch spannend, da mal drauf zu gucken. Ich finde es zum Beispiel viel leichter, mich zu öffnen vor einem Coach, vor einem Mentor, vor einem Menschen, der mir nicht zu so nahe steht, als zum Beispiel vor meinem Mann, meinen Eltern. Gut, ich meine, mit den Eltern ist es nochmal ein anderes Thema, weil da schwingt auch noch ein bisschen was mit. Aber nicht zu sagen, hey, ich mache mich vor einem Menschen, der mich 24/7 mit dem auch konfrontieren kann, vor dem so nackert, sagt man bei uns, ne, in Niederbayern, nackert. Und das ist was, also es ist die größte Hürde und es ist das größte Geschenk. Und also mein Weg da in dieses Thema Schuld und Scham einzusteigen war, kennst du bestimmt auch Brené Brown. Die hat ja diesen TED-Talk damals gemacht über wie mutig sein und verletzlich sein zusammenhängt. Und die erforscht ja quasi Scham und Schuld. Und die hat eben auch noch so eine richtig coole, witzige Art, das rüberzubringen. Und die hat das eben auch, also kann sich jeder angucken, auf YouTube ist super spannend oder auf Netflix gibt es, glaube ich, auch eine Doku. Und die hat das halt eben so krass runtergedröselt, wo ich mir immer denke, so, ja, genau so ist es. Ich kann mich auf eine Bühne stellen, ich kann Masterclasses halten, ich kann selber irgendwie, ne, egal was auch immer, kann ich, rede ich über alles. Also das ist was, ich spreche über alles so oft, mich nehmen die Menschen mit, ist ja auch meine 3-5er-Linie, es kommen ja die Menschen zu mir, um so, hey Elisabeth, was war deine Erfahrung, wie hast du es gemacht? Und dann bin ich hier zu Hause und dann geht es darum zu sagen, okay, ich nehme meinen Mann mit, ganz authentisch. Mein Mann ist übrigens auch eine 3-5er-Linie. Und dann ist es auf einmal so, dass ich innerlich ganz oft in eine ganz andere Rolle switche. Also dann kommt so ganz oft dieses kleine, unsichere Mädchen raus in mir und diese Wahrnehmung mitzubekommen. Also das ist so wichtig, erstmal gar nicht es ändern zu wollen, sondern zum sagen, hey, okay, ich krieg mit, welcher Anteil in mir kommt denn da gerade raus? Welcher Anteil in mir reagiert denn da gerade? Und dann halt auch immer und immer wieder drüber reden. Also das ist ja nicht davon getan, dass ich einmal mich nackert mache, sondern das sollte ich regelmäßig machen, damit mein Nervensystem, und da bist ja du auch, sage ich mir, das ist so, welche Worte bringe ich mit dir in Verbindung? 5. Linie und Nervensystem, das sind so die zwei Dinge, dass mein Nervensystem überhaupt erst wieder in den Zustand kommen kann von, hey, es ist sicher, wenn ich darüber rede, mir passiert nichts, da kommt jetzt nicht der Säbelzahntiger, der mich umbringt, ja, sondern das ist nur mein Mann.
Ist nur genau. Und gerade wenn ihr beide die 5. Linie hinten stehen habt, ist das ja einfach sehr, sehr regulierend für euch, ne? Wenn ihr euch da drüber redet. Also das Schlimmste, was eine 3-5 machen kann, ist aufhören, drüber zu sprechen. Und dann steckt sie im Hals drinnen, ne? Der Kloß, dieses nicht gesprochene. Ich finde, du hast jetzt sehr viele, sehr gute Sachen gesagt. Das eine war, glaube ich, auch dieses, warum es, also dieses, es ist so schwierig, dass man von nahestehenden Menschen da sich zeigt. Und ich weiß nicht, was so dein Gefühl dazu ist, aber ich nehme es schon oft so wahr, dass einfach auch diese nahestehenden Menschen so oft Erwartungen an uns haben, dass wir da keinen Bock dann drauf haben, das zu tun. Und so dieses, ein, ich sage jetzt mal, fremder Mensch, also ich wähle schon sehr weise, von wem ich mich begleiten lasse natürlich, muss ich mich natürlich sicher fühlen wieder und so, aber trotzdem dieses, und da, deine Aufgabe ist jetzt als Coach, du hast jetzt keine Erwartungen an mich. Und jetzt zeige ich mich. Und es darf so sein, ne? Und ich finde, dass es in der Familie und beim Partner manchmal wirklich schwieriger ist, weil da eine Summe an Erwartungshaltungen schon war im Leben oder die letzten, weiß nicht, wie lange man zusammen ist, Jahre. Und das macht es schwieriger.
Ja, total.
Ja,
Und ich
ja.
finde es auch mal spannend zu beobachten, ne, also aus welchen Familiensystemen kommen denn auch die Partner? Also mein Mann und ich hätten uns nicht Gegensätzlicheres aussuchen können. Also bei meinem Mann ist wirklich so, der kommt aus einer sehr traditionellen Familie, ne? Also der Papa viel unterwegs, viel gearbeitet. Die Mama war größtenteils zu Hause und hat sich eben so um alles gekümmert. Und ich komme aus einem ganz anderen Land quasi. Also es ist komplett anders. Meine Eltern waren schon immer Unternehmer. Für mich war das schon immer normal, dass meine Mama selbstständig ist, dass meine Mama arbeitet. Wir hatten Au-pairs. Also es waren zwei komplett gegensätzliche Leben. Und obwohl wir uns, also wir sind schon miteinander in den Kindergarten gegangen, also wir kennen uns schon unser Leben lang und haben uns dann quasi so wieder gefunden. Und es hat ja immer einen Grund, warum wir uns unseren Partner aussuchen, weil da wartet ja immer eine Wachstumsaufgabe. Und
Total.
ne, ja, es ist so, da mehrere und die Kinder, die man dann gemeinsam miteinander kriegt, die halten auch noch ganz viele Aufgaben für uns bereit. Und da einfach auch mehr immer drauf zu gucken, mit welcher Brille, ich nehme immer gerne dieses Beispiel von der Brille, mit welcher Brille schaue ich jetzt gerade auf meinen Partner? Weil ich kenne dieses Thema auch von, ich habe so hohe Erwartungen an ihn. Ich bin jemand, ich hasse es, wenn jemand Erwartungen an mich selber hat. Und zeitgleich habe ich aber auch, wenn ich in meinem unbewussten Zustand bin, sehr, sehr hohe Erwartungen an ihn. Und ich bin sehr schnell in dem Muster von, ich verurteile ihn, wenn er nicht so spurt, wie ich mir das gern wünschen würde, ja. Und das halt immer wieder aufdröseln zu können, draufschauen zu können, macht im Alltag einfach schon so viel mehr Leichtigkeit, ja, wovon sich ja alle wünschen, die auf Insta unterwegs sind. Leichtigkeit, Leichtigkeit.
Oh ja, aber es ist halt auch dieses, es ist halt unser Normal, Erwartungen zu haben, ist ja, also wir haben es ja inhaliert mit jedem Atemzug, dass man Erwartungen an uns hat und dass Erwartungen an sich selbst, also wie was wir von uns selbst erwarten. Und ich glaube, so hat sich es einfach auch entwickelt, dass es völlig normal ist, dass wir auch einfach hohe Erwartungen an andere Menschen haben. Wenn er dann noch eine fünfte Linie auch noch hat, ist dann, das kommt das auch noch dazu. Aber das ist so unser Normal. Und diese fünfte, die sagt, hey, kannst du nur so doof sein und das nicht checken, wie das funktioniert? Hallo. Ja, also es ist ja auch, also es ist nicht immer ganz einfach, ne, so mit diesem Thema. Du hast vorher noch gesagt, welcher Anteil kommt dazu? Du hast von Anteilen gesprochen. Und da war ich so, ja. Weil meine Beobachtung ist schon, das ist ja schon, da sind wir ja, wenn wir jetzt das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung nehmen, ne, das ist ja was, mit dem Begriff können ja Menschen was anfangen. Und wenn wir dann schon beim Thema sprechen, okay, welcher Anteil kommt da hoch, sind wir ja schon, finde ich, im fortgeschrittenen Level. Ne? Das sind ja schon viele, die davor aussteigen. Okay, welcher Anteil kommt da hoch? Und da habe ich einfach bemerkt, dass da dann die Menschen, die wirklich tiefer reingehen und sagen, okay, ich bemerke, da kommt ein Anteil hoch, und dann schaue ich mir das an, und viele genau bei diesem Punkt abspringen, weil die Scham wieder so groß wird, dass da ein kindlicher Anteil laut wird, für den man sich wieder schämt, weil warum war denn das damals so? Also selbst sich dafür verantwortlich zu fühlen, wieder, und sich so schämen, dass die eigene Kindheit ja doch nicht so geil war.
Ja, oh
Ja.
ja. Ja. Und ich glaube, ein Beispiel, um das, dass das für viele greifbarer wird, ist, also ich begleite ja jetzt mittlerweile seit 2021, genau, 2021 habe ich im 9. Monat schwanger mein quasi Gewerbe angemeldet. Das war also diesen Blick der Mitarbeiterin bei der Gemeinde, werde ich auch nie vergessen. So, ich würde hier gerne meine Selbstständigkeit anmelden. Und sie so, okay, ich habe ein Kleinkind an der Hand und ein Hochschwanger. Und sie so, hä, okay, alles klar. Und seitdem begleite ich eigentlich, es war schon immer irgendwie klar, wegen meiner eigenen Geschichte auch, es sind Frauen und es sind Mütter, die zu mir kommen. Die sagen, hey, pass auf, es muss sich was ändern. Ich will ein anderes Leben. Ich will mir eine Selbstständigkeit aufbauen, was auch immer. Und das Hauptthema Nummer eins, womit die meisten strugglen ist, und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, ist die Sichtbarkeit. Ne? Sich sichtbar zu machen, für das, was mich beschäftigt, für das, wofür ich stehe, mit den Angeboten, die ich habe, was auch immer. Und das ist ja auch was, wenn wir uns mal so angucken, was bedeutet denn Sichtbarkeit? Also in dem Moment, wo du das Handy in die Hand nimmst oder wo du dich irgendwie, ne, auch in der echten Welt mit deinem Angebot präsentiert, fühlen sich ja die meisten wieder zurückversetzt in die Schule, ja, in die Schulzeit. als du irgendwelche ungeliebten Referate machen musstest, als der Lehrer dich an die Tafel nach vorne geholt hat, wo wir ja dieses Thema mit Schuld und Scham richtig krass gelernt haben, was es bedeutet, wenn du nicht in dieses Notensystem reinpasst, was bedeutet, wenn du nicht stillsitzen kannst. Also alles, egal was für ein Spektrum, kriegst sofort einen Stempel, passt nicht, ist verkehrt,
Schlecht.
schlecht. Lest die Texte im Zeugnis durch, finde ich katastrophal. Und sobald du dann als erwachsener Mensch, genau, wir atmen einfach mal so, sobald du dann als erwachsener Mensch für dich losgehst, kommt diese ganze gequirlte Kacke, die da in deinem Unterbewusstsein rumschlummert, kommt wieder hoch. Und du kriegst es gar nicht mit, dass das damit zu tun hat. Und das ist was, wo ich am spannendsten finde, dass eine Gesellschaft, die ganz klar mitbekommt, dass wir Kinder in ein System zwängen, wo sie so krass konditioniert werden mit diesem Thema, dass da jeder sagt, ja, mal ist halt so, da musst du durch, da muss man halt die Zähne zusammenbeißen und muss man halt funktionieren. Und da kommt ja, finde ich, der Ursprung her. Da ist der Ursprung und natürlich nehmen wir, sage ich mal, von anderen Generationen noch was mit, aber das sind so Themen, die wir dann einfach anschauen dürfen, die wir aufarbeiten dürfen, liebevoll für uns selber. Ja, also ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie für dich die Schulzeit war. Für mich war sie,
Also ich
ja.
kann's nicht erzählen, dass wir eine fünfte, also ich kenne keine fünfte Linie, die sagt, Mama, egal. Also gibt es nicht, glaube ich nicht. Ja. Ja, furchtbar. Und ich sag's, also das, ich habe es noch nicht gelöst für mich. Ja. Also ich muss gestehen, für das schäme ich mich ausnahmsweise mal nicht, dass ich jedes Mal mit der Schule so, ne, also wirklich ganz bewusst reingehen muss, okay, was macht das jetzt mit mir? Ja, das Verhalten der Lehrerin, ich finde das ganz miserabel, aber was löst es in mir aus? Was ist wirklich das Thema von meinem Sohn? Okay, Und das ist so eine Never-Ending-Story, die, also jetzt ist in der zweiten Klasse jetzt, ne? Es wird noch ein paar Jahre dauern, das Spiel. Und jedes Jahr wieder das Zeugnis. Ich kann es nicht ändern, dass es Noten gibt an der Schule. Okay, was mache ich mit dieser Beurteilung? Okay, was gehört zu mir? Ja, es ist ganz wichtig, diese Trennung zwischen meinem inneren Kind oder meinen ganz vielen inneren Anteilen und meinem Sohn. Und das ist halt auch das, wo man diese Illusion, finde ich, den Menschen nehmen kann, dass du das jetzt einmal tust. Das machst du einmal so eine innere Kindmeditation und dann ist alles gut. Ja, also den Zahn muss man, glaube ich, den Menschen ziehen, dass das so nicht funktioniert. Ja.
Also wir werden ja niemals ankommen. Also wenn wir doch mal bitte darüber sprechen. Also ich weiß noch so, als meine Persönlichkeitsentwicklung losging, war ich 21 und hab bedingt auch nur dadurch, weil ich bin mit 21 das erste Mal Mama geworden. Das heißt, ich habe mich in dem Alter mit komplett anderen Dingen beschäftigt, als sich meine Freundinnen beschäftigt haben. Und das war so für mich so diese Reise von, okay, da gibt's mich als Elisabeth, die gefühlt noch gar nicht erwachsen ist und jetzt bist du für so einen wunderbaren Knirps verantwortlich. Und dann bin ich halt, nö, einfach mal so, okay, was gibt's? Dann hatte ich krasse Angstthemen, ja. Und dann war für mich der Start, was für ganz viele der Start in die Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist, war die Rusu von Laura Marlina Seiler. Das war für mich so diese erste Berührung mit, ah, da gibt's noch was anderes. Spiritualität, das waren so Dinge, wo ich mir nie Gedanken gemacht habe drüber. So, hä, was ist das? Da redet ja auch kein Mensch drüber. Und das war dann so der Start. Und da war für mich immer noch dieses Bild im Kopf oder dieses Gefühl von, hey, ja, irgendwann bist dann angekommen und irgendwann läuft's. Also irgendwann hast du deine Themen geheilt, irgendwann hast du die Puzzleteile gefunden, irgendwann kannst du dich selber 100% durch jede Lebenslage führen. Und diese Illusion, die ist ganz wichtig, dass wir die zerstören, weil wenn wir mit der unterwegs sind, und ich finde, Das kann man auch sehr, sehr gut auf dem Coaching-Markt einfach beobachten. Dann sind Menschen, die bestimmte Dinge kaufen, buchen, immer auf der Suche, immer nach, oh, mir fehlt noch was, ich brauche noch das, um zu. Und das ist, finde ich, was, wo wir ganz, ganz, also ich bin da, ich würde auch heute nicht mehr dasselbe Marketing machen, was ich 2022 gemacht habe. Ich würde heute nicht mehr über die gleichen Dinge sprechen. Ich würde heute nicht mehr Menschen auch ja überreden ein Stück weit oder auch Menschen zum Beispiel annehmen, wo ich ganz klar das Gefühl hatte von, nee, ist es nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht wegen dem Geld. Und ich finde, das ist so essentiell wichtig, darüber auch zu sprechen. Und ja, natürlich ist da auch so dieser Schuldgedanke, dieser, oh, Elisabeth, ne, was hast denn da gemacht? Aber wenn wir nicht darüber sprechen und wenn auch Coaches, Berater, Mentoren, spirituelle Heiler, wie auch immer du alles nennen willst, wenn wir nicht anfangen, darüber zu sprechen, dann stellen wir Menschen immer auf einen Thron, ne? Dann haben wir immer dieses, ah ja, die wissen es doch besser. Und das ist der größte Quatsch aller Zeiten. Also wer bin ich, dass ich jemand anderem sagen kann, wie sein Leben funktioniert? Ich kann jemanden begleiten, ich kann jemand die Hand reichen, ich kann jemandem meine Erfahrungen weitergeben, ich kann jemanden Tools mit an die Hand geben. Aber dieses Thema von, ja, du machst es jetzt genauso, eins, zwei, drei, vier, fünf und dann funktioniert's. Finde ich schwierig aus heutiger Sicht, aus
Aber noch
Elisabeth
kleiner ist doch,
2025.
ja, entschuldige, ich dachte,
Alles
dass
gut.
du was wolltest unterbrechen. Noch geiler ist ja, dass du nur in meine Energie kommen musst.
Oh.
Dann. Aber das ist doch das so heilsam, oder zu sagen, jetzt würde ich es anders machen. Und es ist, also wenn du, ich, wir, wenn wir uns da hinstellen mit diesen ganzen Erfahrungen und Themen und mit unserer Echtheit, und sagen, ja, jetzt mache ich es anders. Ja? Also ich kriege immer, wenn ich mich so sehr, sehr verletzlich zeige, das lieben die Menschen. Weil dieses ganze Toxische und es ist immer alles gut und mein Leben ist immer perfekt, das will ja, also, na, will ja keiner mehr sehen eigentlich. Oder wenige.
Genau, wenige. Also, und das ist halt auch, also das darf man ja auch einfach akzeptieren, dass jeder auf seiner Reise ist. Also jeder ist auf seinem Weg, jeder geht los. Und ich bin schon der Meinung, dass Menschen Erfahrungen selber machen müssen. Ja, also das ist ja immer so dieses perfekte, mein Papa, das ist so witzig, der sagt immer, ja, Kind, ich hab's dir doch gesagt, ich hab dir doch gesagt, mach's anders. Und deshalb bei einer, also ich als 3,5, ne, wenn mein Papa mir sowas sagt, weil du kannst doch von meinen Erfahrungen, du musst doch diesen Fehler nicht machen. Und dann sage ich, ich habe dann immer zu meinem Papa gesagt, sag ich, Papa, lass mir doch bitte einfach diese Erfahrung. Das habe ich schon früher gesagt, obwohl ich noch überhaupt nicht gewusst habe, was Human Design ist und wie auch immer. Und das ist ja genau das Gleiche wie bei Kindern auch. Also du kannst einem Kind in einem bestimmten Alter noch so oft sagen, nee, das ist heiß, nee, das tut weh. Sie werden es ausprobieren, um dann zu merken, okay, Mama und Papa haben da schon sich dabei was gedacht. Aber ne, dieses Thema von, okay, lasse ich jemanden auf seinem Weg, ohne ihn zu beeinflussen, ohne jemanden retten zu wollen. Weil das ist auch so ein ganz krasses Thema von mir. So, ich kenne das.
Ja.
Ich würde so gern Menschen retten. Und vor allem, weißt du, also erwachsene Menschen bin ich mittlerweile sehr, sehr gut, wo ich sage, okay, mach, mach. Aber wenn halt dann irgendwie, was Kinder mit involviert sind, dann ist es immer noch so ein Thema. Dann kommt natürlich auch so dieses eigene Gefühl aus der Kindheit hoch. Was hätte ich mir zum Beispiel gewünscht von meinen Eltern, wie sie mich behandelt hätten, wie sie mich begleitet hätten. Aber auch da, ich wäre heute nicht hier, wenn ich diese Erfahrungen nicht gemacht hätte. Ja, sowohl positiv als auch negativ. Ja, also das ist ja auch wieder nur die Bewertung.
Im Endeffekt, glaube ich, passiert, ist dieser Mechanismus dahinter. Also egal, ob es Ratschläge sind oder ob wir selbst irgendwie in diese Position kommen, dass wir uns schämen, schuldig fühlen, wie auch immer. Es ist ja immer die Ablenkung vom Schmerz. Ne? Also weil wenn ich jetzt hinter diese Scham-Schuldmauer blicke, kommt ja wieder das ein tiefer liegendes Thema zum Vorstellen. Also dein Papa wollte dich in Wahrheit eigentlich nur von dem Schmerz beschützen, könnte man jetzt mal so sagen, weil er weiß, wie sich's anfühlt, wenn es nicht funktioniert, und er wollte dich davor bewahren. Den Mechanismus kenne ich ja auch von mir als Mama. Es funktioniert nicht, dass ich meinen Sohn vor Erfahrungen schütze. Würde ich gerne, gibst du? Ja, das ist so, ne? Am liebsten würde ich in Watte packen und so mit 10 km/h nur durchs Leben schieben. Das funktioniert nicht. Da muss ich mir wieder selbst eingestehen. Aber im Endeffekt, was liegt dahinter? So, und ich finde es auch so spannend, wenn wir es noch einmal auf diese Linien runterbrechen. Wir alle haben unsere Themen und wir alle verhalten uns auf eine gewisse Art und Weise, um das dahinterliegende Thema nicht fühlen zu müssen. Und deshalb funktioniert es ja auch so gut, mit Scham und Schuld zu arbeiten, weil ja die meisten Menschen auf dieser Welt nicht bereit sind, das zu fühlen, was dahinter liegt. Und deswegen funktioniert das ja mit Scham und Schuld so gut. Ne? Deswegen können wir uns schämen und anderen Menschen die Schuld geben und ja nicht zum eigentlichen Thema vorstoßen. Das ist immer wieder so faszinierend. Ja.
Oh yes. Ja, also ist total spannend, wie sich dieses Gespräch hier gerade entwickelt. I love it. Was waren bei dir das, also dein erster Büro oder also die Erfahrung, wo du gemerkt hast, so hey, Scham und Schuld ist ein Thema, was ich auch kenne. Also wann war so der Ursprung also wann bist du losgegangen? Wann war so dieses, okay, keine Ahnung, viele sagen Erwachen oder viele sagen so, ne, dieser Bewusstseinsweg gehen wir los, dieser spirituelle Weg, egal wie wir es nennen wollen. Also wann war da für dich so der Startschuss? Kannst du es festmachen?
Ja und nein. Also das sind jetzt zweierlei Paar Schuhe. Das eine ist, was du zuerst gesagt hast mit Scham und Schuld, ist, ich konnte mich sofort mit dem Thema Schuld identifizieren, weil ich ja eben mit dem Profil 5.1, diese 5, diese Schuld, weil, also, nur wenn jetzt drei Menschen zusammenstehen und diskutieren oder ein Thema haben, und gehen wir mal davon aus, dass nur ein Mensch von diesen drei Personen eine fünfte Linie hat, kannst du dir sicher sein, dass die Person mit der fünften Linie die Schuld abbekommt von den anderen, weil sie hätte es ja besser machen können. Da ist die Erwartungshaltung, die Messlatte ist so dermaßen hoch, dass ihr die fünfte Linie einfach, ja, die Verantwortung, sage ich mal, in die Schuhe geschoben bekommt. So. Deshalb konnte ich mich schon, also immer schon mit dem Thema Schuld identifizieren. Aufgrund vieler Geschichten in meinem Leben. Aber losgegangen bin ich in Wahrheit, also das hat sich bei mir ein bisschen anders ergeben. Meine Mama hat so ihr spirituelles Erwachen gehabt, da war ich in meiner Jugend. Somit habe ich mich mit Themen beschäftigt, so kam auf einmal mit Engel um die Ecke und mit Reiki, und ich war 17 oder 16 und ich so, spannend. Ja? Aber auf Seelenebene konnte ich das, es war für mich immer das Natürlichste der Welt. Dass sie da, also das, weil mein Körper da, also es war was, ne, jetzt weiß ich auch warum, weil ich einfach schon so viele Leben hinter mir habe und, aber dieses, ah, wir könnten eventuell reinkarnieren und so, das kam schon sehr, sehr früh in mein Leben. Und diese Persönlichkeitsentwicklung, wie man sie so per se beschreibt, habe ich dann begonnen, ich würde sagen, so zwischen 18 und 22, das war so ein Prozess, weil ich immer sehr viele Männerthemen in meinem Leben hatte. Ja, sehr viel Schmerz, sehr viel Liebeskummer, sehr viel Leid, was dieses Thema einfach betrifft. Und ich mir gedacht habe, ja, dann, warum? Ne? Also das heißt, ich wurde da so schön in dieses, schau dir jetzt dein Vaterthema an, was du hast ja jetzt ein Problem in deiner Partnerschaft und eventuell liegt es an der Beziehung zu deinem Vater. Eventuell liegt es daran, was da passiert ist, nicht passiert ist. Ganz oft sind es die Dinge, die nicht passiert sind, warum man Themen hat, nicht immer nur die Dinge, die passiert sind. Und dann hat sich das so entwickelt. Also die größte, ich sage mal, bis 30, bis ich Mama wurde, waren meine größten Lehrer meine Partnerschaften. Als Mutter hat sich das dann gewandelt. Da war es dann die Mutterschaft, ja.
Oh ja. Ja, davon kann ich auch ein Buch schreiben. Meine Partnerschaften. Oh ja. Also, und das ist halt auch wieder, ne, wenn man sich das mal anguckt, und dafür braucht es einfach, finde ich, diese Art von, dass du dich selber reflektieren kannst, dass du auch mit diesem Gefühl umgehen kannst, wenn du auf deine Themen guckst, dann kommt die Scham hoch, dann kommt die Schuld hoch, sich auch anzugucken, hey, welchen Anteil habe ich an einer Beziehung, die, keine Ahnung, wenn wir auch wieder Worte benutzen, die ja auf Social Media nur so um sich geschmissen werden, toxisch, narzisstische Anteile, wie auch immer. Also ich finde, das ist ja, wenn wir mir alles weglassen, ja, jede Bewertung, jeden Namen, den wir irgendjemandem geben wollen, sondern einfach nur mehr drauf gucken, so, okay, wie war's? Ja, was ist da passiert? Was ist mein Anteil dran? Welche Geschichte wiederholt sich vielleicht auch in der Partnerschaft, die ich gelernt, gelebt, also vorgelebt bekommen habe von meinen Eltern? Also ich habe ganz oft, das ist halt der beste Satz, den dir ein Partner um die Ohren schmeißen kann: Boah, du bist wie deine Mutter oder boah, du bist wie dein Vater. So, da kommt alles erstmal, da würdest du jemanden am liebsten an die Wand klatschen. So, jetzt, wenn mein Mann das zu mir sagt, dann bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich sag so, boah, okay, cool, weil meine Mama hat auch ganz viele wunderbare Eigenschaften. Nur früher habe ich immer, wenn er gesagt hat, hey, du bist wie deine Mutter, ist das ja eine negative Klatsche. Ja, ist das ja so ein pff, so, pff, so, okay. Also, das sind diese Trigger, sich anzugucken und zu schauen, okay, was liegt dahinter? Was liegt dahinter für eine Erfahrung, für eine Geschichte, was mich da jetzt gerade so aus der Haut fahren lässt? Ja.
Total. Also dieses Erkennen, Trigger, wohin gehört dieser Trigger? Also welchen Anteil triggerst du jetzt wirklich gerade? Ne? Und auch da, never ending story, ja. Also ich durfte dann viele Dinge integrieren und teilen über Jahre hinweg. Über Jahr, ja. Weil wir haben ein Thema und dann kommt eine Ebene. Und dann kommt die nächste Ebene und die nächste und die nächste. Und ich habe das dann mit meinem jetzigen Partner, mit meinem Mann heilen dürfen und ich dachte, das Thema haben wir im Kasten. Und dann fliegt er letztes Jahr nach Las Vegas für eine Woche. Und ich so, ja, viel Spaß, ne? Und dann so ein paar Tage davor, da war es, so, was ist jetzt los? Also ich war in tiefster Trauer. War wirklich ganz, also so, ich habe nicht gewusst, dass das nochmal hochkommt, als hätte ich Liebeskummer. Ja? Und im Endeffekt habe ich dann da gebohrt und gebohrt, okay, komm, dann fliegt er und war er weg, dann kommt er wieder. Aber dadurch, dass er so weit weg war, auf einem anderen Kontinent, das hat irgendwas in mir ausgelöst, dass ich bemerkt habe, dass jetzt diese Vierjährige wieder am Start ist. Die ihren Papa jetzt verloren hat. Ja, also verloren, er lebt noch, aber meine Eltern haben sich getrennt und ich war 4 Jahre alt. Und diese Vierjährige, dass der Papa geht und in Wahrheit nie wieder kommt, weil er ja dann einfach nie wieder so präsent war, wie ich es gebraucht hätte. Und da das dann wieder eine Ebene da ist zu integrieren und wie oft ich, mein Mann wollte mich dann auch trösten und das wäre wahrscheinlich intimer geworden und zu sagen, stopp. Ich bin ja jetzt gerade 4 Jahre alt. Da gibt es jetzt nur ein Halten. Es gibt, du kannst mich halten, aber es gibt keine sexuelle Intimität jetzt. Das zu erkennen, das war auch so, wow, wie oft habe ich und wie oft haben Frauen in ihrem Leben aus einem ganz bedürftigen Anteil heraus, der noch minderjährig ist, sich sexuell irgendwie hingegeben. Also das waren. Und ich finde, und wenn man da hinschaut und das wirklich zulässt, dann geht es halt weiter. Ne? Ich sage nicht immer, dass die nächste Ebene geiler ist, ja?
Ja,
Ja.
aber das ist cool, also das ist mega, weil ja, also gerade wann versuche ich durch den Sex, durch den Akt ein Gefühl in mir oder in meinem Gegenüber auszulösen und nutze quasi das nicht als, ne, was es halt ist, sondern als Instrument, als Tool, was wegmachen zu wollen oder was herzuholen oder wie auch immer. Und gerade, ja, also auch so dieses, und das finde ich wichtig, gerade für uns Frauen einfach drauf zu gucken, auch, wie war denn auch so deine komplette Erfahrung mit Sex in deinem Leben, ne? Wann hast du denn zum Beispiel auch in der Jugend mit deinem Freund vielleicht geschlafen, weil wird ja erwartet, wären wir wieder bei der Erwartungshaltung. Wann bist du da auch mit Themen in Berührung gekommen, wofür Scham und Schuld stehen? Also ich meine, alleine die Sprache, die wir, Schambereich, brauchen wir, bitte. Oder? So, okay, wofür müssen wir uns jetzt bitte schämen? Wofür gibt es irgendwie einen Keuschheitsgürtel oder was auch alles da in der Geschichte der Frau passiert ist? Und das ist schon interessant, auch da braucht man noch gar nicht mehr irgendwie anfangen, wir gehen in die Reflexion, sondern sich einfach nur mehr damit zu beschäftigen und dann zu sagen, okay, krass, ich hätte vielleicht nicht mit dem Alter mit meinem Freund geschlafen, wenn ich dieses Gefühl gehabt hätte, hey, es ist in Ordnung, zu sagen, nee, ich bin noch nicht so weit oder was auch immer. Also ja, total, ja, aber von der
Das
Seite
ist
habe ich
jetzt
so noch
auch
nie
gerade
beleuchtet.
sehr spannend. Da machen wir uns gerade Portale auf, Elisabeth. Portale. Ja, das stimmt. Also ich war auch sehr, sehr jung. Bei meinem ersten Mal, wie wir so schon sagen. Und jetzt, wo du das sagst, ich habe mich gar nicht getraut, diese Erwartungshaltung nicht zu finden.
Ja. Und schau mir, das ist so, ich weiß noch, also ich bin relativ spät, ne, ist mir immer suggeriert worden. Ich war 17. Und ich hatte aber meinen ersten Freund auch mit 13. Und da war immer, der war wesentlich älter als ich. Und ich wusste natürlich, der hatte schon eine Freundin davor und da war das Thema schon, also da gab es schon Sex. Und dann war natürlich immer diese Erwartungshaltung so, ja komm, Elisabeth, da musst du jetzt schon irgendwie mithalten können. Und ich habe aber dann trotzdem gesagt, nee, und dafür bin ich verurteilt worden. Dafür bin ich, also dafür habe, also quasi, die Beziehung ist dann relativ schnell auch beendet,
Und
weil
den Mann
ich,
wurdest du dann dafür.
genau, vor dem Mann und auch im Freundeskreis. Also ich weiß noch, dass sich teilweise Freundinnen, ne, so ganz stolz erzählt haben mit 13, 14, jetzt ist es passiert. Und ich weiß noch, kommt auch gerade wieder hoch, ich habe dann auch gesagt, so ja, ich habe das auch schon gemacht, ich habe es auch schon hinter mir, dass ich dazu gehöre. Ja, also wie krass krank ist es denn bitte, dass wir als junge Mädchen, weil ich finde heute 13 ist sehr jung, ja, meine Nichte ist jetzt 11. Also, wenn ich mir überlege, die wird in 2 Jahren Sex haben, würde ich mir denken so, oh, okay, alles klar. Also,
Ja.
wie kann ich, das finde ich halt schon so, wie kann ich mit meinen Kindern drüber reden? Ich habe jetzt 4 Jungs, also ich finde schon wichtig, meinen Söhnen dieses Thema auch weiterzugeben und zu sagen, hey, wie gehst du mit Mädchen bitte in dem Alter um? Welche Bemerkungen machst du bitte auch und oder machst du nicht, ja, zu unterschiedlichen Themen? Weil das sitzt so tief in mir, teilweise Sätze, die ich in meiner Jugend gehört habe.
Ja. Ja, das Ding ist halt auch noch, ich glaube, also da kommen ja auch hier wieder mehrere Ebenen zusammen. Okay, fühle ich mich unter Druck gesetzt, undefinierte Wurzel, fühle ich, dass es von mir erwartet wird, jetzt mit meiner fünften Linie? Und wie präsent ist denn der Vater gewesen? Weil da gibt es ja auch so eine. Ich weiß jetzt, ich will, keine Ahnung, ob es stimmt, aber es ist eine These in der Branche, dass man sagt, okay, wir Frauen neigen früher dazu, uns sexuell zu öffnen, wenn der leibliche Vater nicht präsent war, weil wir uns ja dann wieder diese Lücke versuchen zu stopfen. Also mit dem Bild arbeite ich einfach sehr gerne. Das kennst du wahrscheinlich eh. Wir haben einen Kreis, dann kannst du dir als sind deine persönlichen Grenzen, dein Garten, wie auch immer, aber es ist so ein Kreis und es passieren Dinge und der Kreis wird kaputt. So, da ist ein Loch drinnen. Und dann kannst du den versuchen zu stopfen, ganz oft mit einem Partner oder so, aber es ist halt nur gestopft. Das Loch ist nicht weg und das ist oft so unser Muster, wo wir da wieder reinfallen. Ne? Ja. Und wenn eben dieses Loch ist, Vater nicht präsent, dann gibt es diese Tendenz dazu, dass wir da vielleicht Partner reinstopfen wollen. Ne? Ganz viele solche Beispiele. Aber ja.
Definitiv dieses Thema von, hey, kann ich überhaupt alleine sein? Also kann ich mit mir alleine sein, ohne jemanden brauchen zu müssen, ohne, weil ansonsten drehe ich durch, sonst komme ich nicht klar mit meinem Leben. Also da finde ich die Unabhängigkeit schon sehr wichtig, zu sagen, hey, ich kann mit mir alleine mal auch einfach nur den Tag verbringen. Ich meine, jetzt wird jede Mama wird sagen, ja, klar kann ich das, ne? Klar kann ich alleine sein, aber auch da, wie viele Menschen lenken sich dann wieder ab? Ja, wie viele Menschen sagen, okay, ja, dann ziehe ich mir halt meine Netflix-Serie rein, oder gehe shoppen oder sonst irgendwas. Also bei mir ist zum Beispiel, ich shoppe nicht Klamotten, ich shoppe nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Handtasche für 5000 Euro, sondern ich bin, also um mich abzulenken, das ist meine Beschäftigungstherapie, shoppe ich Wissen, Weiterbildung, Online-Kurse, wie auch immer. Weil ich mir die Geschichte erzähle von, boah, nee, ja, Wissen und es ist so wichtig und es interessiert mich und es ist auch die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass es mich interessiert. Ich liebe das, ja. Aber zu 99% der Fälle, wenn ich so die letzten, seit 2021 reflektiere, habe ich so oft Dinge gekauft einfach, um mich vom Gefühl abzulenken, um mich von einer Leere, die in mir entsteht, abzulenken. Und das sage ich auch ganz klar als Coach, als Mentorin, weil das ist ja auch der Irrglaube, dass, ne, jemand seine ganzen Themen geheilt hat. Das ist Quatsch. Ich komme immer wieder in dieses Muster. Und das Einzige, was sich meiner Meinung nach ändert, ist, dass du bewusster wirst, dass du reflektierter wirst und dass du viel schneller aus diesem Karussell, also oder der Spirale, die entweder nach oben gehen kann oder nach unten, dass du da sagen kannst, hey, okay, stopp. Ich gehe mal kurz raus und reflektiere das. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Hey, die Themen, die Ängste, die Quatschis, die Zweifel, wie auch immer du es nennen willst, sind immer noch präsent in meinem Leben, kommen immer wieder. Nur wie ich damit umgehe, hat sich so, so sehr verändert. Also, und auch zu wissen, ne, wenn wir, und das wissen wir ja alle, wir machen eine schöne Landingpage auf, ne, auch bei Elo-Page, Copecard, wie auch immer. Und da ist so schön formuliert, was du durch diesen Kurs bekommst und was sich in deinem Leben Großartiges ändert. Und ja, natürlich ändert sich was. Nur meiner Meinung nach, und da habe ich auch vor kurzem Reel gemacht, ne, verdient einfach diese Coaching-Industrie Millionen, weil Menschen sehr unbewusst sind, weil Menschen weiterhin diese Verantwortung an den anderen abgeben wollen auch. Ja, also da auch wieder könnte man jetzt auch mit Schuld und Scham spielen, aber ja, also da ist der Hebel. Da darf man ansetzen. Also da darf jeder ansetzen. Diese Verantwortung wieder zurückzuholen.
Ja, ich ein Riesenthema hatte ich bei ein paar Programmen, ein Riesenthema damit, so wie positioniere ich mich denn, dass du jetzt weißt, dass ich dich jetzt nicht retten werde, dass du von mir sicher sehr geile Sachen bekommst, aber dass mir die Eigenverantwortung sehr, sehr wichtig ist und das ja, ne, weil wir rennen dann immer dem Heiligen Gral nach. Und deswegen finde ich auch Landingpages manchmal sehr, sehr schwierig.
Ey,
Ja,
ja.
was verspreche ich jetzt? Welche Erwartungen schüre ich? Und was, ja. Das ist sehr, sehr spannend. Ich wollte vorher noch was sagen zum Thema Scham. Jetzt sind wir schon wieder 3 Stufen weiter, aber dieses, ich habe gesagt, ich kann mit Angst, also mit Angst, mit Schuld, konnte ich mich natürlicher identifizieren und dass ich Thema Scham hatte ich schon auch immer, aber ich habe es halt nicht bemerkt. Das Thema Schuld war so offensichtlich, weil als fünfte Linie bekommst du Schuld von vielen Menschen oder gibst auch vielleicht schon, also es kommt ein bisschen dann auf die Chart drauf an und tendierst vielleicht dazu, auch anderen die Schuld zu geben. Wie gesagt, gibt es ja ganz viele Codes und Muster. Aber die Scham ist so subjektiv, also so nicht so, so subtil, so wollte ich sagen. So dieses, ich habe mich, also da hat mich, weiß ich nicht, da ist eine Beziehung in die Brüche gegangen, der hat mich betrogen und also nicht nur einer, ne? Und ich habe mich dafür geschämt, dass der mich betrogen hat. Weil einer von meinen Das, was ich gelernt habe, ist, wenn ich schön bin, bin ich gut. Also ich muss nur schön genug sein als Mädchen, dann ist es gut. Also wenn der mich jetzt betrügt, dann bin ich ja wohl noch nicht schön genug.
Krass.
Scham. Wahnsinn, ne?
Das ist ja auch, ne, also bei Scham ist es ja ganz oft dieses Gefühl von, hey, mit mir stimmt was nicht, ne? Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht klug genug, ich bin nicht, keine Ahnung, sexy genug, also egal was oder intelligent, also alles, jedes Wort setzt es ein. Und bei Schuld ist es ja, ne, also das ist so, das eine ist das Gefühl von innen und das andere ist, finde ich, das, was von außen ganz oft kommt, ne? Dann so, ich schäme mich. Für das, wie ich bin. Und Schuld ist das, was ich dann natürlich von außen bekomme. Weil also die wenigsten Menschen sagen ja zu mir, also wobei solche Sätze gibt es ja auch, gerade von, also meinen Großeltern, die haben sowas, ja, jetzt schäm dich, ja, jetzt schäm dich halt dafür. Also das ist, finde ich,
Ja,
eine ältere Redewendung, das höre ich heute eigentlich nicht mehr. Aber ja, Schuld, ne, du bist schuld. Das ist schon noch was so. Das sagen, finde ich, auch Kinder ganz oft. Aber
da kriege ich ja die Krise. Und ich sage dann, also das hat begonnen vor dieser 8, ich war auf 4, 5, und ich habe dann irgendwann diesen Satz quasi in die Familie geworfen: Es gibt keine Schuld. Weil das natürlich, dieses Thema mit der Schuld und das hat mich zutiefst körperlich bewegt. Und dann habe ich jetzt versucht zu erklären, auch meinem Mann gegenüber, das Ganze, ne, als 2-4, weißt du, gibt es wieder ganz andere Themen. Es gibt keine Schuld. Können wir einfach mal davon weggehen, dass wenn zwei Kinder spielen und es passiert XY, dass ein Kind Schuld haben muss? Was ist das für ein Schwachsinn. Und dann habe ich mich tatsächlich auf so, naja, aber jetzt stell dir mal vor, du fährst jemanden ins Auto, ne? Dann bist ja du schuld. Sage ich, ja, das ist die Gesellschaft und das Gesetz, das das Thema Schuld benutzt, weil ich war der Auslöser vielleicht, aber warum ist es Schuld?
Aber
Also,
vor allem, du
oh.
kannst ja dieses Spiel, also es kannst ja auf wie alles runterbrechen, also auf Kriege, auf Streitereien im Sandkasten, was auch immer. Es ist immer das gleiche Prinzip. Wenn du da mal dich auf jeden Stuhl individuell sitzt, dann ist es eine never-ending Story, weil wenn du dir die Frage stellst, okay, warum gibt es Krieg zwischen bestimmten Ländern? Wenn du oberflächlich drauf guckst, hast du eine schöne Antwort. Dann hast du ja der und der ist schuld, dieses Land ist schuld oder wie auch immer. Aber wenn du da mal tiefer guckst, dann merkst du, hey, da liegt ja noch ganz was anderes auch drunter. Da liegen so, so viele Verletzungen, Kränkungen, wie auch immer drunter. Und dann finde ich, ist ja das, also dieses Bild finde ich immer, erklärt auch so viel. Guck auf die Welt, guck sie dir an und du weißt, wie es in jedem Menschen von uns ausschaut. Weil, ganz ehrlich, ich bin auch in der Lage, Menschen zu hassen, ja, Wut, also in eine zerstörerische Wut, oder? Also das ist ja
Auch das ist okay. Hat dir jemand gesagt, Elisabeth, als Vierjährige wütend, Elisabeth, es ist in Ordnung, dass du jetzt wütend bist? Hast du das einmal in deinem Leben gehört? Nein. Ja.
gar nicht. Also vor
Wut
allem auch
ist okay.
als Mädchen, also gar nicht,
Ja.
überhaupt nicht. Und ich finde es jetzt so, so cool drauf zu schauen. Also mein zweiter Sohn Maxi, der ist 5, der wird im Juni 6, ist im Human Design Manifestor. Und der
Ah
hat,
ja.
also der kann so wütend sein. Und das hat mich in den ersten Momenten, das hat mich so, also das hat mich fix und fertig gemacht, dieses Thema, weil ich gemerkt habe, ich habe mir in meinem Leben so wenig Wut erlaubt. Also ich habe mir ganz lange nicht erlaubt, wütend zu sein und die auch mehr rauszulassen. Und das ist ja der Grund. Also wenn wir ein Thema haben mit jemand ist unzuverlässig, jemand ist, ne, keine Ahnung was, dann hat das ja auch immer was mit mir zu tun. Also wenn ich ein Thema habe, dass jemand unzuverlässig ist, dann heißt es, finde ich, dass ich mir die Frage stellen darf, hey, wo bin ich denn unzuverlässig mir selber gegenüber? Also erstmal immer dieser Spruch von lass die anderen in Ruhe, guck doch mal bitte bei dir selber. Ja, wenn du ein Thema damit hast, dass dein Kind wütend wird, dann liegt es meistens daran, dass du selber in deiner Kindheit nicht wirklich wütend sein hast dürfen, weil dich deine Eltern dann aufs Zimmer geschickt haben, weil sie gesagt haben, komm erst wieder, wenn du dich beruhigt hast.
Ja. Also, und auch hier, du weißt schon, ich liebe die Differenzierung und dieses, ne, das nimmt ja sehr viel Raum ein, dass wir so nicht sein durften. Und dann denke ich mir, okay, ich weiß, also aus meiner jetzigen Situation weiß ich nicht, ob ich jemals, ich weiß nicht, ob ich das schon jemals laut ausgesprochen habe, ob ich jemals die Kapazität haben werde in diesem Leben, um all die Emotionen meines Kindes halten zu können. Weil die so intensiv sind und also, na, wenn ich jetzt die Charts hier herlege und ich kann das alles erklären und ich kann das alles und das ist für mich sehr wichtig, das zu wissen, um mich selbst nicht zu verurteilen, dass ich es so intensiv finde. Weil du weißt ja, als Projektor ist einfach alles nochmal intensiv, also alles, was du jetzt vielleicht so mitbringst, ist mit deiner Aura nochmal intensiver. Manchmal, so, ne? Und dann diese Emotion und der ganze Druck und die Wut und als würde es wirklich, als würde er mit seiner Aura so mich einmal öffnen und alles an Wucht in mich hineinschieben. In meine offene Chart. Und, ich kenne mich ja jetzt wirklich nicht so wenig aus mit dem Nervensystem und diesen ganzen Dingen. Und ich kann natürlich mich immer wieder selbst versuchen, in diesen grünen ventralvagalen Bereich zu bringen. Gleichzeitig darf es auch da sein, dass es viel für mich ist. Da müssen wir ja auch aufpassen, dass wir uns nicht immer selbst verarschen, wie wir denn jetzt als Mutter zu sein haben, dass wir da jetzt nicht wütend drüber sein dürfen. Das stimmt doch alles nicht. Oder?
Das
Wie
ist,
siehst du das?
und also ja, sehe ich total. Und vor allem, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Das beste Beispiel ist, wo ich immer merke, was ich da für ein Muster habe, ist, wenn ich mit meiner Familie zum Essen gehe. Und was ich dann da, wenn meine Kinder, mein Großer ist 15, Maxi ist 5, Xaver wird jetzt 4 und Konstantin ist jetzt 1,5. Das heißt, du hast so jede Stufe, der Entwicklung mit dabei. Die sitzen nicht ruhig am Tisch. Die sind laut, die laufen rum. Und in mir wird sofort dieses Gefühl angetriggert oder dieses Muster von, okay, du bist jetzt verantwortlich, dass die spuren, dass die niemand anderen belästigen, dass die niemand anderem, dass sie halt keine Ahnung, dass sie keinen Schmarrn machen. Und das finde ich ist im deutschsprachigen Raum ist es ein sehr, sehr akutes Thema. Also bei uns gibt es sehr wenig kinderfreundliche Restaurants oder Wirtshäuser, wo du
Absolut.
hingehen kannst. Du kriegst dann schon immer diese Blicke, weißt, von den Nachbartischen so. So quasi, okay, die hat jetzt ihre Kinder nicht im Griff. Und das schwingt doch erst überhaupt dann mit. Dann versuche ich meine Kinder, okay, jetzt komm, versuche ich sie abzulenken, versuche ich, dass sie sich ruhig verhalten. Und da doch bitte mal diese Verantwortung loszulassen, weil warum bin ich denn dafür verantwortlich? Also ich versuche meine Kinder in dem Moment so krass zu verändern und dieser Widerstand stülpt sich nur auf meine Kinder über. Also die spüren ja meine Anspannung, die spüren ja, wie es mir geht, die spüren, dass ich Stress habe, dass ich Druck habe, auch noch in meinem Chart. Ich habe ja auch so ein paar Placements, ne, Stress so, dann vergesse ich zu atmen. Hier, warte, was war's? 52, gell? 52. Genau, ja, haben wir ja gemeinsam. Dann vergesse ich zu atmen, dann atme ich nur noch so kurz bis unter die Brust, ja, Zwerchfell. Und
Wenn
dann ist
überhaupt.
es ein, genau, dann ist es ein Teufelskreis. Und dann spiegeln mir das meine Kinder wieder. Und ich finde, das ist der erste Schritt, den man tun kann, unabhängig davon, wie tief man im Human Design drin ist, wie tief man im Nervensystem, was auch immer drin ist, zu sagen, okay, ich beobachte mich, wie bin ich in solchen Situationen? Was ist mein erster Impuls, wie ich mich verhalten soll? Ja.
Und das ist aber, glaube ich, eben bei uns Müttern, die dazu neigen, ob jetzt konditioniert oder einfach aus der Chart heraus oder beides, dieses, ich sage immer, fünfte Linien und Steinböcke, es ist so, als hätten wir die Verantwortung erfunden. So. Und dann, was wollte ich jetzt sagen? Tja.
Kommt wieder.
3000 Gedanken, 3000 Gedanken. Also vor 2 Minuten wollte ich sagen, dass ich manchmal sogar Mütter triggern, die das dann nicht tun. Das habe ich bemerkt. Wenn dann Mütter so entspannt sind und die Kinder im Lokal schreien lassen, denke ich mir, was stimmt nicht mit dir? Deine Kinder sind laut und warum sagst du nicht?
Ist
Oh,
doch geil, oder?
shame.
Ja. Ne, aber guck
Ja.
mal, da kommen wir genau zu den Themen, weil, wenn wir doch mal ehrlich sind, wir Mütter verurteilen uns gegenseitig doch am meisten. Also da können wir die Männer mal außen vor lassen, ja, wenn wir uns mal
Wahrscheinlich
anschauen,
kann man schon recht gut, ne?
wie wir Frauen, wie wir Mütter uns gegenseitig selber verurteilen. Da ist schon ganz viel Potenzial da. Und wie wenig sind dann aber eben auch so reflektiert und sagen, hey, okay, gut, ich geb's zu, ja, finde ich gerade scheiße, weil ich hätte vielleicht beim Essen auch mal gern meine Ruhe. Da liegt ja das Bedürfnis
Genau.
dahinter.
Ja, genau. Es ist ja das, ne? Ich habe ja generell so ein Thema mit Frequenz und Lautstärke und so. Ja, das manchmal nicht so optimal ist mit Kindern oder als Mutter oder, ne? Ne? Aber das darf ja nicht sein, ne? Du musst geduldig sein und muss alles super sein und du darfst nicht wütend sein und am besten bist du als Mutter immer in diesem grünen Ventralvagalbereich. Und das ist ja diese Gesellschaftslüge. Finde ich eine Riesengesellschaftslüge, wo ganz viel mit Scham und Schuld gearbeitet wird in der Mutterschaft. Also ich finde dieses, vielleicht habe es nur ich so empfunden, aber das war so die Zeit, wo mein Sohn einfach sehr, sehr klein war und ich so alles mir reingezogen habe über Kinder und Mutterschaft. So alles. Und diese BO-Szene, bindungs- und bedürfnisorientiert. Ja. Das ist ja, also alleine bindungs- und bedürfnisorientiert finde ich wichtig, aber dass du dir ja diese Wörter nur verdienst, wenn du ein gewisses Programm fährst, weil sonst ist es ja nicht bindungs- und bedürfnisorientiert. Also wenn du wütend wirst, ist es schon nicht mehr bedürfnisorientiert. Und das ist doch ein Bullshit.
Ja.
Weil wenn du das dann hinstellst und für dich selbst Verantwortung übernimmst und deinen Kindern sagst, was in dir vorgeht, dann lernen sie halt, dass sie eine Mama haben, die Mensch ist. Ja? Und es ist ja diese ganze Scham- und Schuld-Thematik, ist ja so der Inbegriff von sei nicht menschlich.
Ja. Also, um das jetzt mal runterzubrechen, hast du vielleicht einen Tipp, wenn jetzt jemand, ne, unabhängig wie weit und wie fortgeschritten wir auf der Persönlichkeitsentwicklungsreise sind, wie auch immer. Aber was ist der Tipp, den du Frauen, den du Müttern da mitgeben kannst, um die merken, hey, okay, da, ne, sind Muster aktiv, um irgendwie zu sagen, okay, was kann ich jetzt tun, um loszugehen, um 11:11 Uhr ist gerade cool. Was kann ich tun, um dieses Muster, um für mich da, also im ersten Moment geht es ja, das ist, finde ich auch gerade, das ist mein Satz, den ich gern mitgeben möchte, so sich zu erlauben, dass es im ersten Moment bitte mal jetzt um uns gehen darf. Ja, und nicht um, ich mache das für meine Kinder, ich mache das für meinen Mann, ich mache das für meine Familie, weil das können wir in Perfektion, ich mache das für Kunden, sondern ich mache es für mich. Das ist meins, also was ich so in dieser kompletten Podcast-Folge, die ich so sehr schätze, gerade weil wir so zwar von Thema zu Thema gehüpft sind, aber da so viele Golden Nuggets drin sind, aber dieses erlaub dir, bei dir die Eins hinzuschreiben.
Ja. Muss ich mal kurz innehalten. Im Endeffekt, also das ist eh schon so schön formuliert. Es geht, finde ich, ganz viel um sich selbst Dinge zu erlauben. Um sich selbst aus diesem Korsett zu befreien, wie wir gelernt haben, dass wir sein müssen. Und diese ganzen Muster, die auch einfach aus uns hochbrechen, dass wir die erkennen. Und dass wir, wenn wir sie erkennen, wenn es uns gerade möglich ist. Und auch da, es ist okay, wenn es nicht immer möglich ist. Einer der heilendsten Sätze 2024 für mich war, es ist okay, dass ich nicht stabil bin.
Ja, geil.
Weil das war für mich so ein Riesenthema aus meiner, sage ich jetzt mal, Phase, aus diesem Lebensabschnitt wieder rauszukommen, zu sagen, hey, ich will endlich einfach, ich will nur wieder stabil sein. Das war so dieses Go-To. Und dann zu hören, erlaube dir, nicht stabil zu sein. Es ist okay. Und da können wir einfach ganz vieles runterbrechen, dass wir, wenn wir bemerken, dass da die Scham hochkommt, dass so ein Thema von Schuld hochkommt, dass wir innehalten, dass wir es erkennen. Und wenn wir gerade die Kapazität haben, da zu bleiben, in diesem Schmerz zu bleiben, nicht wegzulaufen, ne? Zu bleiben und tiefer zu schauen, okay, was liegt jetzt dahinter? Und dann ist es okay, sich Unterstützung zu holen, bei dir ein Coaching zu buchen, ja, bei mir einen Kurs zu buchen, bei wem auch immer. Aber hol dir jemanden, der dich an die Hand nimmt und dich begleitet, ohne zu erwarten, dass er es für dich tut.
Ja, das ist richtig cool. Ja. Ja. Und vor allem, also halt nicht aus diesem, das ist ja das, was wir jetzt auch schon öfters gesagt haben, ne? Dieses nicht aus dem aktuellen Gefühl von Scheiße handeln, sondern zum sagen, ne, erstmal, okay, ich lasse gerade mal alles da sein, wirken. Und dann zu sagen, ich atme, und das gilt für jeden, ne, einfach mal atmen, keine Ahnung, kurz in die Natur raus, kurz mal ein bisschen bewegen, weil wir nehmen zu selten den Körper mit. Das ist auch noch eins, weißt, wir nehmen zu selten den Körper mit. Wir versuchen's, und ja.
Was gilt es zu tun? Ich habe mir einen Zettel hier hingelegt, dass ich mir denke, ich so muss da doch nochmal erwähnen, was gilt es zu tun? Und da war nach der Wahrnehmung, wo ich übrigens die Jinkies, nee, jedem nur ans Herz legen kann, weil du ja lernst wahrzunehmen, finde ich so. Ja? Und dann bewegt das bitte. Ja? Lass es nicht im Körper stecken. Und es ist egal, welche Chart du hast, aber ob es jetzt langsam oder schnell ist, aber geh irgendwie in den Tanz, geh in die Bewegung. Der eine geht schwimmen, der andere geht laufen, der andere geht tanzen. Aber nimm deinen Körper mit, sonst dass es nicht hier oben stecken bleibt. Ja.
Ja, weil das ist auch, da könnte man auch noch einen Podcast und 1000 Folgen aufnehmen. Da gibt es so wunderbare Menschen, die eben auch so diesen, ne, den Körperweg mitnehmen, weil da gibt es ja auch was, wenn du dich damit mal beschäftigst, was Stress, was Angst, was diese Emotionen, die wir im Körper speichern, die wir nicht rauslassen, du warst ja auch bei der Anna auf dem Retreat, oder? Die Anna, genau, die Anna
Ja.
schätze ich ja mega. Also wenn du dich mal damit beschäftigst, was diese Emotionen mit deinen Faszien, mit deinem Körper anrichten. Und deswegen, ja, Mindset, und es ist alles wichtig, und wir dürfen uns damit beschäftigen. Nur der Körper ist genauso wichtig. Der Körper ist so mächtig. Und das, finde ich, merkt jede Frau, wenn sie ein Kind mal 9 Monate, 10 Monate in sich erschaffen hat und auf die Welt gebracht hat, egal auf welchem Weg. Weil da
Ja.
gibt es ja auch ganz viel Scham und Schuld und wie du dein Kind ernährst und bliblablub, ne?
Da
Mach mal
könnte
das
man eine
nächste Fass auf.
Podcast-Folge drüber machen. Ja,
Ohne
wirklich.
Sp Oh ja. Also ich war noch nie, ich habe so krass gemerkt, zu was mein Körper in der Lage ist bei meinen Geburten. Und ich hab gesagt, okay, Elisabeth, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst nach diesen Geburten, nach diesen Schwangerschaften, weil ich mir gedacht habe, hey, wir sind so machtvolle, kraftvolle Wesen und vergessen es halt einfach nur immer im Alltag.
Und ich habe mich geschämt, dass ich es nicht geschafft habe.
Oh ja, genau. Also was ist an dir verkehrt, dass du es nicht geschafft hast? Ne? Wäre das nächste
Ja.
Thema.
Und ja, das ist echt, es gibt so viele Ebenen. Und wenn wir von Ebenen sprechen, für mich sind die Ebenen so wichtig, weil wenn wir es nur am Körper runterbrechen und diese Seelenebene ganz weglassen, fehlt für mich wieder was.
Ja.
Ja? Dieses alles mit reinnehmen. Und es ist, wenn zum Beispiel du total perfekt bist, deinen Körper zu bewegen und genau weißt, ah, die Faszie und jetzt drückt das Zwerchfell und welche Wut habe ich nicht gelebt und bla bla bla. Also, ich liebe es, ja? Ich mag es nicht, dass man jetzt glaubt, das ist falsch. Und gleichzeitig du dann nicht an den Ursprung gehst, wieder mit dieser, ich sage es absichtlich, Inner Child Work, ja? Nennen wir doch bitte das, wie wir es wollen. Wo kommt's denn her? Und immer wieder die Ebene und die Ebene und die. Und ich glaube, das ist oft so diese Schwierigkeit, dass wir selbst unsere blinden Flecken nicht sehen. Uns halt hilft, wenn wir von außen jemanden haben, der das dann von oben so beleuchtet. Weil es eben nicht, es ist nicht immer jede Ebene dran, ne?
So,
Und
vor allem, wofür ich einfach gemerkt habe, es braucht ganz oft den Menschen von außen, ist nicht um, ne, also um ganz viel überzustülpen, um, okay, hier hast du 1000 Tools, die du anwendest, sondern um es einfach zu machen. Also, weil dieses Thema, über was wir jetzt gesprochen haben, fühlt sich für mich zur meisten Zeit, also in der meisten Zeit, wenn ich gerade in diesem Prozess drin bin, fühlt sich das sehr komplex an, sehr, oh mein Gott, wo fange ich jetzt an? Auf welcher Ebene? Und wann und wie und welches Tool und wie atmen? Und dann gibt es wunderbare Dinge, Breathwork und Jinkies und Human Design und das und das. Und dann kommt ganz oft ja dieses Gefühl von, okay, es ist so ein Berg, es ist eine Überforderung. Und das ist ja auch oft der Grund, warum wir nicht anfangen, weil es das gibt, weil wir das Gefühl haben, es ist für mich nicht machbar. Und dafür brauchst du einen Menschen von außen, der mit dir drauf guckt, in diese Vogelperspektive schaut und sagt, okay, pass auf. Es ist nicht so riesig, wie du denkst, sondern es geht ja nur um Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Wie wenn du jetzt sagst, hier, du willst auf den Berg gehen, ich liebe die Berge. Ich gucke nicht die ganze Zeit an die Bergspitze hoch, weil sonst würde ich nicht weitergehen, weil sonst würde ich mir immer denken, so, okay, nee, nee, da
Forderung.
hoch geht's nicht. Sondern ich gucke mal
Ja.
kurz hoch und dann, okay, ah oh ja, was gibt's denn hier gerade? Also im Hier und im Jetzt und nicht in 2 Jahren, 3 Jahren, 4 Jahren, weil das macht's erst kompliziert.
Ja. Und dann ist es so eine Hürde, die gefühlt nicht zu bewältigen ist.
Ja.
Ja.
Mega. Also, ich verlinke unter dem Podcast natürlich dein Profil. Also ich kann nur jedem empfehlen, bei dir einen Kurs zu buchen, nicht aus der Intention heraus, dir fehlt was oder ne, so, wir werden gerettet, sondern einfach unter diesem, okay, hol dir jemand Erfahrenen, der dir einen anderen Blickwinkel drauf gibt, der dir einfach da vielleicht so ein bisschen Augenöffner sein darf. Es war mir eine Freude und ich glaube, wir müssen noch ein paar mehr Folgen aufnehmen.
Ja.
Und einzelne Themen dann in die Tiefe zu durchleuchten. Das war jetzt, finde ich, so, sind mal so von auf jedes Thema, so Mutterschaft, Sexualität, Kindheit, wie auch immer, Schulsystem. Und das können wir eben auch machen, dass wir vielleicht auf Social Media einfach auch mal fragen, so, hey, was für ein Thema interessiert euch denn in die Tiefe, wo man vielleicht einfach noch mal drauf gucken kann?
Voll gern. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, hat mir große Freude bereitet.
Sehr schön.
Ja, vielen, vielen Dank für diese Zeit und diese Möglichkeit.
Sehr, sehr gerne.